MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. MENA Watch-Dossier Nummer 3. Erziehung zum Hass. Eine Analyse palästinensischer Schulbücher. Von Florian Markel. In der Europäischen Kommission gab es Streit ums Geld. So wenig sensationell diese Nachricht klingt, so ungewöhnlich war der Grund für den Disput. Denn umstritten waren nicht etwa Gelder für französische Bauern oder für den Bau von Kernkraftwerken, sondern für etwas, das sich zunächst reichlich harmlos anhört. Es ging um Schulbücher, genauer gesagt um palästinensische Schulbücher. 214 Millionen Euro waren im EU-Budget 2021 zur Unterstützung der palästinensischen Autonomiebehörde vorgesehen. Geflossen war davon bisher allerdings kein einziger Cent. Denn der ungarische EU-Kommissar für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, Oliver Vareli, blockierte mit seinem Veto die Auszahlung unter Verweis auf den hochproblematischen Charakter palästinensischer Schulbücher. Die Tageszeitung Die Presse berichtete über den von ihm angegebenen Grund. Zahlreiche Bücher in den Fächern islamischer und christlicher Religionsunterricht, Naturwissenschaften, Geschichte und Sozialkunde entsprechen nicht den UNESCO-Standards von Frieden, Toleranz, Koexistenz und Gewaltfreiheit.
Detaillierte Forschungen von israelischen Organisationen wie dem Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education, Impact SE, und dem Center for Near East Policy Research belegen, wie in palästinensischen Schulbüchern, nicht zuletzt dank europäischer Hilfsgelder, extremistische Narrative propagiert werden, die unter anderem Hetze gegen Juden, Hass auf Israel und die Befürwortung blutiger Gewalt gegen Israelis enthalten, sowie jegliche Perspektiven auf eine Friedenslösung ausblenden. Nach langen Jahren, in denen die EU als wichtigster internationaler Geldgeber der palästinensischen Autonomiebehörde über die systematische Indoktrinierung palästinensischer Kinder mit derart problematischen Inhalten hinweggesehen hat, kam in der jüngeren Vergangenheit Bewegung in die Sache. Im Jahr 2019 gab die EU eine Studie mit dem Ziel in Auftrag, mögliche Aufforderungen zu Hass und Gewalt sowie mögliche Verstöße gegen die Standards der UNESCO für Frieden und Toleranz in der Bildung in palästinensischen Schulbüchern zu identifizieren.
Den Auftrag erhielt das Braunschweiger Leibniz-Institut für Bildungsmedien, Georg-Eckert-Institut, GEI. Doch stand die Untersuchung von Anfang an unter keinem guten Stern. In einem Zwischenbericht vom August 2020 zeigten sich die Forscher voll des Lobes für die untersuchten Schulbücher, aber dieses Urteil war, wie der Tagesspiegel berichtete, auf eine schwere Panne zurückzuführen. Die Verfasser hatten schlicht das falsche Schulbuch untersucht. Alle fraglichen Beispiele, die für Frieden werben oder Toleranz gegenüber Israelis zeigen, stammten nicht etwa aus Lehrbüchern der palästinensischen Autonomiebehörde, sondern aus Bänden, mit denen arabische Schüler in Ost-Jerusalem unterrichtet werden. Diese Bücher werden aber vom Staat Israel bezahlt und gestellt. Haarsträubende Beispiele für Hetze in tatsächlichen palästinensischen Schulbüchern wurden dagegen ignoriert. Nicht einmal die Tatsache, dass in einem Buch für Neuntklässler das Verbrennen von Juden durch Molotow-Cocktails als Barbecue-Party gefeiert wird, war erwähnt worden. Der vom Georg-Eckert-Institut schließlich vorgelegte Enz-Bericht blieb zunächst unter Verschluss und wurde erst nach einigem Tauziehen im Juni 2021 veröffentlicht. Im Tagesspiegel war darüber zu lesen.
Die gute Nachricht: Die beteiligten Forscher geben Entwarnung. Die untersuchten Bücher entsprechen den UNESCO-Richtlinien. Die schlechte Nachricht: Es ist nach Lektüre der Studie schwer ersichtlich, wie die Forscher zu diesem Fazit gelangen konnten. Es gibt darin viele zweifelhafte Interpretationen, Auslassungen und andere Unregelmäßigkeiten.
Markus Schäff, der als Leiter von Impact SE bestens mit palästinensischen Schulbüchern vertraut ist, attestierte der GEI-Studie daher gravierende Mängel. Die Forscher hätten in einigen der untersuchten Bücher Aufhetzung und Antisemitismus ignoriert, während sie in anderen Fällen offenbar darum bemüht waren, Entschuldigungen für hasserfülltes Material zu finden. 2022 verurteilte das EU-Parlament die palästinensische Autonomiebehörde für die missbräuchliche Verwendung von Geldern für die Herstellung von hasserfüllten und gewaltpropagierenden Schulbüchern und forderte, dass die Auszahlung weiterer EU-Gelder davon abhängig gemacht werden müsste, ob Kinder zu Frieden und Toleranz angeregt würden.
Die heute verwendeten Schulbücher im Westjordanland und im Gazastreifen fallen in den Verantwortungsbereich der palästinensischen Autonomiebehörde. Diese Zuständigkeit ist eine Folge des in den 1990er Jahren begonnenen israelisch-palästinensischen Friedensprozesses. Zwischen dem Ende des israelischen Unabhängigkeitskrieges 1949 und dem Sechstagekrieg 1967 lag das Schulsystem in den beiden Gebieten Westjordan und Gaza in den Händen zweier arabischer Staaten, Jordanien und Ägypten. Im Schulunterricht fanden in dieser Zeitspanne jordanische bzw. ägyptische Schulbücher Verwendung. Nach dem Sechstagekrieg 1967, in dem Israel die Kontrolle über diese Gebiete erlangte, wurden zuerst die bisherigen Schulbücher weiterverwendet, die aber von der israelischen Militärverwaltung geprüft und modifiziert wurden. Entfernt wurden insbesondere antisemitische und kriegerische Passagen. Erst nach Beginn des Oslo-Friedensprozesses fanden ab 1994 originär palästinensische Inhalte Eingang in die Schulbücher. 2016 begann schließlich ein schrittweiser Prozess der Überarbeitung der Schulbücher für alle Schulstufen. Hoffnungen, dass damit problematische Inhalte entfernt würden, wurden enttäuscht. Im Gegenteil, es fand eine Radikalisierung der Inhalte statt.
Was sind nun genau die problematischen Inhalte, mit denen palästinensische Schüler in ihren Lehrbüchern konfrontiert werden? Untersuchungen palästinensischer Lehrmaterialien berufen sich zur Bewertung der Inhalte meist auf Standards für die Erziehung zu Frieden und Toleranz in der Schulbildung, wie sie von der UNESCO oder ähnlichen Kriterienkatalogen vorgesehen sind. Für das israelische Institut Impact SI sollten Schulbücher unter anderem Respekt voreinander und Toleranz gegenüber dem anderen lehren, alle Formen der Darstellung vermeiden, die Vorurteile, Misstrauen oder Hass zwischen religiösen, ethnischen oder nationalen Gruppen hervorrufen, nicht zu Gewalt und Feindschaft anspornen, gleiche Rechte für alle Geschlechter sowie wirtschaftlichen Wohlstand und regionale Kooperation sicherstellen.
MENA Watch hat insgesamt 128 palästinensische Schulbücher in einer Vielzahl von Fächern untersucht. Es fanden sich 8 Kernthemen, die als überaus problematisch zu charakterisieren sind. Erstens die Darstellung jüdischer Geschichte, bei der zum Teil religiöse und anderweitig judenfeindliche Inhalte transportiert werden. Zweitens die praktische Nichtexistenz Israels, das in Landkarten nicht zu finden ist und dessen Name nur in wenigen Ausnahmefällen überhaupt erwähnt wird, während es gleichzeitig umfassend dämonisiert wird. Drittens, der Friedensprozess und eine Erziehung zur Koexistenz mit Israel kommen so gut wie nicht vor. Stattdessen wird ständig die Notwendigkeit des Kampfes gegen den zionistischen Besatzer gepredigt. Viertens, die Befürwortung von Gewalt gegen Israel sowie die Lobpreisung von Terroristen als Märtyrer und Vorbilder. Fünftens, der erhobene Alleinanspruch auf das angeblich von Arabern aufgebaute Jerusalem. Sechstens, die ständige Hervorhebung des Themas palästinensischer Gefangener in israelischer Haft, mit denen Solidarität eingefordert wird, ohne auf die Taten hinzuweisen, die sie begangen haben. Siebtens, die höchst einseitige Darstellung der Frage der palästinensischen Flüchtlinge, deren uneingeschränktes Rückkehrrecht propagiert wird. Achtens, die Vermittlung extremistischer und gewalttätiger Narrative, selbst in Fächern wie Mathematik oder Physik.
In palästinensischen Schulbüchern finden sich in allgemeiner Form durchaus Aufrufe zu Toleranz. So wird in einem Lehrbuch für nationale und soziale Erziehung hervorgehoben, dass die offizielle Religion des Landes der Islam sei, dass aber alle monotheistischen Religionen und ihre Heiligtümer respektiert würden. An dieser auf den ersten Blick toleranten Passage sind bei näherem Hinsehen aber zwei Punkte auffällig. Erstens beschränkt sich die Toleranz, der islamischen Tradition folgend, ausschließlich auf monotheistische Religionen. Und zweitens wird die Passage durch den Rest der Schulbücher nachhaltig konterkariert, indem jeglicher Bezug der Juden zu Palästina schlicht abgestritten wird. In einem Abschnitt werden beispielsweise palästinensische Frauen und Mädchen anhand von Geschichten aus der Frühzeit des Islam dazu aufgefordert, im Namen des Islam zu töten, das Martyrium anzustreben und die eigenen Kinder ganz im Sinne des Dschihad zu erziehen. Angeführt wird als Vorbild eine Gefährtin des Propheten, die während der sogenannten Grabenschlacht einen Juden erschlagen haben soll.
Das grundlegende Narrativ über die Juden hat sich nicht geändert. Sie werden von der Zeit des Propheten bis zum heutigen Tag als negativ präsentiert. Unter Rückgriff auf die frühislamische Geschichte und teils auf Zitate aus islamischen Quellen werden Juden als Lügner und Betrüger charakterisiert, die den Propheten vom rechten Weg abzubringen versucht hätten, für ihre Sünden und Verfehlungen von Allah aber abgestraft würden. Laut einem anderen Schulbuch schreibe der Koran klar die Notwendigkeit fest, gegen die Kinder Israels zu kämpfen.
Während in palästinensischen Schulbüchern religiös argumentierte Judenfeindschaft die Darstellung der Juden zur Zeit des Propheten Mohammed dominiert, wird in den aktuellen Auflagen der Bücher durchgängig bestritten, dass Juden jemals mit dem Territorium, das als Land Palästina bezeichnet wird, in Verbindung gestanden hätten. Im heutigen Israel, das nur selten namentlich genannt und praktisch als inexistent behandelt wird, und in Palästina habe sich zu keinem Zeitpunkt jüdische Geschichte ereignet. Alle gegenteiligen Behauptungen seien von Zionisten und der sogenannten zionistischen Besatzung oder zionistischen Banden erstunken und erlogen worden. Genauso wäre ein jüdischer Anspruch auf die Klagemauer gelogen. Die zionistische Besatzung hätte den Namen der Al-Burak-Mauer in Klagemauer geändert. Darüber hinaus habe sie einige der Steine der Stadtmauer durch Steine mit zionistischen Verzierungen und Formen ersetzt und eine neue jüdische Synagoge in der Altstadt gebaut, die es davor nicht gegeben hätte. Das ist, wie das Beispiel der Hurwa-Synagoge zeigt, eine glatte Lüge. Das im jüdischen Viertel der Altstadt gelegene Gotteshaus war bis zum israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948 eine der wichtigsten Synagogen des Landes. Das palästinensische Schulbuch, das von Synagogen spricht, die es angeblich nie gegeben hat, benutzt den Umstand, dass die Jordanier in den 1948 unter ihrer Kontrolle gefallenen Gebieten buchstäblich ethnische Säuberungen von allen Juden durchführten und deren historische Zeugnisse dem Erdboden gleichmachten oder anderweitig schändeten, um die gesamte jüdische Geschichte als Lüge und Fälschung zu erklären.
Statt mit der tatsächlichen Geschichte vertraut gemacht zu werden, sollen die Schulkinder sich merken, Jerusalem ist eine arabische Stadt, die von ihren arabischen Vorfahren vor Tausenden von Jahren erbaut wurde. Dass damit in erster Linie das jüdische Erbe der Stadt in Abrede gestellt wird, verdeutlicht auch der nächste Merksatz. Jerusalem ist eine heilige Stadt für Muslime und Christen. Aber nicht nur Jerusalem weise keine jüdische Geschichte auf, sondern auch alle anderen Teile des Landes. Eine Landkarte in einem Geographielehrbuch mit der Bezeichnung Palästina verschweigt gänzlich die Existenz Israels und von Juden gegründete Städte wie Tel Aviv. Die völlige Leugnung jüdischer Geschichte im Land in aktuellen palästinensischen Schulbüchern ist umso bemerkenswerter, als es sich dabei um eine neue Entwicklung handelt. Denn wie Impact SI herausarbeitet, gab es in früheren Versionen dieser Bücher sehr wohl zumindest Hinweise auf die nunmehr völlig ausgeblendete und verschwiegene Geschichte. Einst wurde weitgehend objektiv und zutreffend über die jüdischen Heiligen Schriften und einige Grundlagen des jüdischen Glaubens berichtet. Zu finden war die Geschichte Abrahams und dessen Beerdigung in Hebron. Die jüdische Landnahme im Lande Kanaan wurde genauso angeführt wie die Propheten David und Saul. Eine Landkarte zeigte Palästina während der Herrschaft des Propheten David, in deren Begleittext die Kinder Israels angeführt wurden. Erwähnt wurden die altertümlichen jüdischen Königreiche Israel und Judäa und das Erbe des jüdischen Jerusalems inklusive des Hinweises, dass Jerusalem einige Zeit die jüdische Hauptstadt war. Auch die Gründung Israels 1948 wurde erwähnt. Der Staat Israel war in mehreren Landkarten namentlich eingezeichnet. All diese Hinweise auf jüdische Geschichte wurden seit dem Jahr 2016 in Überarbeitungen der palästinensischen Schulbücher entfernt.
Zu dieser umfassenden Geschichtsklitterung gehört ein großes schwarzes Loch. Über den Holocaust ist in palästinensischen Schulbüchern buchstäblich kein Wort zu finden. Die Umrisse der Geschichte des Ersten und Zweiten Weltkriegs werden zwar gelehrt, allerdings aus einer Perspektive, die nur dazu dient, die Araber und vor allem die Palästinenser als Opfer finsterer Machenschaften der westlichen Mächte und des vermeintlich mächtigen Einflusses der Zionisten auf westliche Medien und Politik darzustellen. Auch dass der Nationalsozialismus auf einem rassistischen Weltbild basierte, wird nicht verschwiegen. Aber wer die designierten Hauptopfer der Nazi-Verfolgung waren und millionenfach systematisch ermordet wurden, darüber herrscht Schweigen. Ohne auf die systematische Ermordung von europäischen Juden einzugehen, lernen die palästinensischen Schulkinder stattdessen nur allgemein, warum die Europäer die Juden angeblich hätten loswerden wollen, weil diese so verschlossen gewesen seien, sich nicht integrieren wollten und gerne unter sich geblieben wären. Durch die gänzliche Verschweigung des Holocaust wird palästinensischen Schülern ein wesentlicher Teil jüdischer Geschichte und der Vorgeschichte der Gründung des Staates Israel vorenthalten.
Da die Juden aus Sicht der palästinensischen Schulbücher keinerlei Bezug zu Palästina haben und es überhaupt keinen Grund für deren Anwesenheit im Land gibt, von der Schaffung eines jüdischen Staates ganz zu schweigen, könnten Juden hier selbstverständlich auch keine legitimen Interessen verfolgen. Ist von ihnen die Rede, so finden sich häufig Bezeichnungen wie Eindringlinge, Fremde, Ausländer oder Aggressoren, zugespitzt in einem Buch, in denen sie wilde zionistische Banden genannt werden, die aus einer fremden Welt voller Feindseligkeit und Hass auf Araber und Palästinenser kamen und ohne Erlaubnis einmarschiert sind. Zusammenfassend kann man festhalten, das Bild, das palästinensischen Schülern von Juden und deren Geschichte vermittelt wird, hat wenig mit der Realität zu tun, ist dafür aber in höchstem Maße verzerrend und dämonisierend. In palästinensischen Lehrbüchern werden Juden so dargestellt, dass sie als Gegenüber für Frieden oder auch nur Koexistenz nicht in Frage kommen. Das hat allerdings weit über die Schulbildung hinaus auch politische Konsequenzen.
Friedliche Koexistenz und gegenseitige Anerkennung, einschließlich des Existenzrechts Israels, sind die Säulen des sogenannten Oslo-Friedensprozesses, in dessen Zuge mit der palästinensischen Autonomiebehörde zum historisch ersten Mal eine palästinensische Selbstverwaltung in einem Teil der von den Palästinensern beanspruchten Gebiete entstand. Um Frieden zu schaffen, muss die Existenz des anderen nicht bloß formal anerkannt, sondern auch gesellschaftlich verankert werden. Dabei kann Schulbildung eine bedeutende Rolle spielen. Will man beurteilen, ob die palästinensische Autonomiebehörde das Ziel einer friedlichen Koexistenz und gegenseitigen Anerkennung anstrebt, muss man sich also der Frage widmen, was steht in palästinensischen Schulbüchern über Israel? Die Antwort auf diese Frage lautet gleichermaßen kurz und ernüchternd: Israel existiert in den palästinensischen Schulbüchern nicht. Auch der Name des Landes findet so gut wie keine Erwähnung. Auf keiner einzigen der vielen Dutzend Landkarten ist Israel zu finden. Auf keiner einzigen Karte sind jüdische Orte eingezeichnet. Wie in dem bekannten Slogan »From the river to the sea, Palestine will be free«, der auch in Europa gerne auf israelfeindlichen Demonstrationen skandiert wird, reicht Palästina vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer. Israel hat darin keinen Platz, ganz wie im offiziellen Logo der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Man könnte meinen, die Darstellung Israels hätte sich infolge der Kritik an problematischen Inhalten der Lehrbücher im Laufe der Jahre verbessert. Doch das Gegenteil ist der Fall. Neue Auflagen von Schulbüchern fördern die Radikalisierung der Schüler noch mehr. Die jüdische Existenz im heutigen Israel wird als Akt rassistischer Aggression gegen die palästinensische und arabische Bevölkerung der Region bezeichnet. Juden werden als kolonialistische Besatzer bezeichnet. Die Hinweise auf den Wunsch nach einem palästinensischen nationalen Heimatland im heutigen Israel häufen sich. Gewaltsamer Widerstand gegen die zionistische Besatzung wird legitimiert. Dass der neue Lehrplan die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge jenseits der Demarkationslinien von 1949 und die Errichtung der palästinensischen Souveränität in Israel betont, gibt den Schülern zu verstehen, dass der Befreiungskampf nicht im Westjordanland und im Gazastreifen endet.
Auf Basis der Analyse der Schulbücher lässt sich nicht leugnen, dass palästinensische Schüler mit der nationalistischen Ideologie eines Großpalästina indoktriniert werden, in der Israel wie ausradiert ist. Aber was sich nicht leugnen lässt, kann man immer noch umdeuten. So wie das Georg-Eckert-Institut vom Leibniz-Institut für Bildungsmedien, das in seinem EU-finanzierten Bericht festhält, keine Karte stellt Israel als Staat dar. Beschriftungen weisen auf Palästina hin, aber nie auf Israel. Israelische Städte sind nicht zu sehen, es sei denn, sie haben eine alteingesessene arabische Bevölkerung. Dann werden sie als palästinensische Städte dargestellt. Für das Georg-Eckert-Institut ist das freilich kein Anlass zur Kritik. Angesichts der leidvollen Erfahrungen der Palästinenser sei die Karte des historischen Palästina, wie sie während des britischen Mandats anerkannt worden war, eines der wichtigsten Symbole der palästinensischen Nation geworden. Nun hat das Georg-Eckert-Institut in einem bestimmten Sinn sogar unfreiwillig recht. Die Vorstellung von der keineswegs nur symbolischen Beseitigung Israels bildete historisch tatsächlich das Fundament und war der wesentliche Kern der palästinensischen Identität, wie sie seit den späten 1950er Jahren entstanden ist. Und wie die Änderungen in den Schulbüchern zeigen, tut die palästinensische Autonomiebehörde heute auch gar nicht mehr so, als sei sie davon jemals abgerückt. Wie eine solche schulische Erziehung zu friedlicher Koexistenz und gegenseitiger Anerkennung beitragen und warum sie internationalen Bildungsstandards entsprechen soll, bleibt das Geheimnis des Georg-Eckert-Instituts. Wer sich an dessen Reinwaschung der palästinensischen Schulbücher nicht beteiligen und die Wirklichkeit nicht verklären will, kommt nicht um das ernüchternde Urteil herum. Fast 3 Jahrzehnte nach Beginn des Oslo-Prozesses lehrt die palästinensische Autonomiebehörde den ihr anvertrauten Kindern und Jugendlichen, dass Israel gar nicht existiert und jegliche historische, kulturelle und physische Beziehung der Juden zum Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer eine Lüge sei.
Was den Umgang mit dem Friedensprozess betrifft, gibt es bei palästinensischen Schulbüchern nichts herumzureden. Es gibt darin keine Erziehung zum Frieden. Von Gewaltfreiheit und dem Streben nach gegenseitiger Toleranz ist schlicht nicht mehr die Rede. Der Friedensprozess bleibt bevorzugt unerwähnt. Er wird nur ein einziges Mal erläutert. In dem betreffenden Kapitel des Buchs »Moderne und zeitgenössische Geschichte Palästinas« finden sich unter anderem Auszüge aus dem Brief, den PLO-Chef Yasser Arafat 1993, 4 Tage vor der Unterzeichnung der Prinzipienerklärung, dem sogenannten Oslo-Abkommen, an Israels Premier Yitzhak Rabin schrieb. Darin anerkannte Arafat das Recht des Staates Israel, in Frieden und Sicherheit zu existieren, und er bekannte sich zum Friedensprozess sowie zu einer friedlichen Lösung des Konflikts. In der heute verwendeten Überarbeitung des Buchs ist dieses Bekenntnis zu Koexistenz und Gewaltfreiheit genauso verschwunden wie Arafats Zusicherung, die PLO werde alles unternehmen, um gewalttätige Aktionen ihrer Mitglieder zu unterbinden.
Immerhin wird das erste Oslo-Abkommen überhaupt noch erwähnt. Nach allen weiteren Abkommen und Vereinbarungen, die zwischen Israel und der PLO in den Jahren nach 1993 getroffen wurden, sucht man vergeblich. Auch internationale Bemühungen im Friedensprozess werden von heutigen palästinensischen Schulbüchern im Gegensatz zu früheren Ausgaben konsequent verschwiegen. In ihnen gibt es weder die Friedensverhandlungen in Camp David unter der Schirmherrschaft von US-Präsident Bill Clinton im Jahr 2000, noch die Roadmap to Peace des sogenannten Nahostquartetts von 2003. Ebenfalls verschwiegen wird der Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien, der 1994 als Folge des Friedensprozesses geschlossen wurde. Erwähnt wird dagegen der ägyptisch-israelische Friedensvertrag von 1979, nur um Ägypten in der Folge dafür zu kritisieren.
Dass der Friedensprozess heute in den palästinensischen Lehrbüchern fast nicht mehr vorkommt und dessen Erörterung in früheren Ausgaben gestrichen wurde, ist die Konsequenz der simplen Tatsache, dass Frieden oder auch nur Koexistenz mit Israel kein angestrebtes Ziel der palästinensischen Führung mehr ist. Friede wird zwar als ein Ideal präsentiert, aber nur in einem ganz allgemeinen Sinn und nicht in Bezug auf Israel und den palästinensisch-israelischen Konflikt. Genauso wie es Bekenntnisse zu universellen Menschenrechten und zu religiöser Toleranz gibt, aber diese Werte an den entsprechenden Stellen nie mit Israel in Verbindung gebracht werden. Israelis haben keine Menschenrechte und Toleranz ihnen gegenüber gibt es nicht. Dass der Konflikt mit Israel auf friedlichem Weg durch die Verwirklichung einer Zwei-Staaten-Lösung beendet werden könnte, kommt in den aktuellen Schulbüchern nicht vor. Statt auf Verhandlungen und Kooperation zu setzen, wird die Notwendigkeit des Kampfes bis zur vollständigen Befreiung Palästinas gelehrt. Diese Befürwortung des Kampfes beinhaltet die Glorifizierung von Terror und Gewalt. Terroristen, die zahlreiche israelische Zivilisten ermordet haben, werden als glorreiche Vorbilder präsentiert. Der Dschihad für die Befreiung Palästinas wird als persönliche Pflicht jedes Moslems charakterisiert. Im Kampf gegen Israel gestorbene Märtyrer werden ausgiebig gepriesen. Ja, der Tod im Kampf sei einem angenehmen Leben vorzuziehen. In einem Schulbuch für das Fach Arabisch ist wörtlich zu lesen:
Wir sind stolz auf Sie. Wir besingen Ihre Wunder. Wir studieren Ihren Weg. Wir geben unseren Kindern ihre Namen, wir benennen unsere Straßen und Plätze und die kulturellen Stätten nach ihnen. Jeder von uns wünscht so zu sein wie sie. Sie sind die Helden.
Im Kampf getötete Märtyrer seien auch gar nicht wirklich tot. Wer bei der Verteidigung seiner Religion und seines Landes falle, der führe ein Leben an der Seite Allahs, denn Gott betrachte den Märtyrertod als eine besonders herausragende Leistung. Der bewaffnete Kampf gegen Israel sei das natürliche und legitime Recht der Palästinenser. Statt einer Erziehung zu Frieden und Toleranz erfahren palästinensische Schüler das glatte Gegenteil, eine Erziehung zu Hass und Gewalt gegen Israel.
Ein Islamlehrbuch bringt die Gewaltorientierung, die sich durch zahlreiche der Schulbücher zieht, auf den Punkt. Den Schülern wird erklärt, dass die Menschen in Palästina seit dem Beginn der angeblich jüdisch-zionistischen Besatzung mit Situationen konfrontiert seien, in denen sie Heldentum und Opferbereitschaft unter Beweis stellten, wie die Märtyrer Abd al-Qadir al-Husseini und Isaldin al-Qassam. Isaldin al-Qassam war der islamistische Führer einer arabischen Untergrundmiliz im britischen Mandatsgebiet Palästina, die in den frühen 1930er Jahren mehrere tödliche Mordanschläge auf Juden unternahm. Al-Qassam wurde schließlich 1935 von britischen Soldaten erschossen. Er ist der Namensgeber der Qassam-Brigaden, des bewaffneten Arms der islamistischen Terrorgruppe Hamas. Der zweite der als heldenhaft angesprochenen Führer, Abd al-Qadir al-Husseini, war ein Neffe des Großmuftis von Jerusalem, Amin al-Husseini, ein glühender Antisemit und Nazi-Kollaborateur. Dieser war in den 1930er Jahren einer der militärischen Anführer des arabischen Aufstands gegen die britische Mandatsmacht und die Juden in Palästina. Nach seiner Ausweisung aus dem Land beteiligte er sich 1941 an dem von den Nazis geförderten Putschversuch im Irak, bevor er nach Palästina zurückkehrte und ein wichtiger Kommandeur der sogenannten Armee des Heiligen Krieges wurde. Er wurde 1945 im Kampf um die Ortschaft Kastel außerhalb von Jerusalem getötet. Doch nicht nur diese beiden illustren Milizenführer hätten ihren Heldenmut unter Beweis gestellt, sondern auch die vielen sogenannten Kinder Palästinas, die sich während der ersten und zweiten Intifada den zionistischen Feinden mit Kraft und Mut entgegengestellt hätten. Viele von ihnen wurden während der Verteidigung des Landes Palästina zu Märtyrern. Im Sinne dieses Schulbuches waren auch all jene Helden, die sich im palästinensischen Terrorkrieg seit dem Herbst 2000 darum bemühten, mit blutigen Selbstmordanschlägen so viele zionistische Feinde wie möglich zu töten. In Diskotheken, Restaurants, Bussen, Einkaufszentren, Hotels und auf Märkten.
Aus Sicht eines Sozialkundebuchs stellen all diese Taten kein Problem dar, denn, Zitat, das Recht der Völker auf Selbstbestimmung und ihr Recht auf Widerstand gegen Besatzung und Fremdherrschaft, einschließlich des Einsatzes von Waffengewalt, sind natürlich und legitim. Der sogenannte bewaffnete Widerstand, so erfahren die Schüler weiter, hätte mit der zionistischen Immigration nach Palästina begonnen und sich mit den verschiedenen Aufständen während der Zeit des britischen Mandats fortgesetzt. Mit den angesprochenen Aufständen sind auch die Unruhen von 1929 gemeint, die bis zu diesem Zeitpunkt schwerste Gewaltwelle, bei der arabische Angreifer im ganzen Land in rund einer Woche unter anderem 6 Kibbuzim vollständig zerstörten und 133 Juden ermordeten. In Hebron begann im August 1929 ein blutiges Pogrom, bei dem mit Dolchen und Schwertern bewaffnete Araber ihre jüdischen Nachbarn niedermetzelten. Als das Morden zu Ende war, waren 67 Juden tot, darunter ein Dutzend Frauen und 3 Kinder unter 5 Jahren. Der damalige britische Hochkommissar in Palästina, der alles andere als pro-jüdisch eingestellte John Chancellor, schrieb nach einem Besuch von Hebron: »Ich glaube nicht, dass es in der Geschichte der letzten 100 Jahre noch viele Beispiele schlimmerer Gräueltaten gibt.« Die überlebenden Juden, von denen ein Großteil bei Arabern Schutz gefunden hatte, wurden aus der Stadt evakuiert. 3 der Mörder von Hebron, die sich bei ihren Taten durch besondere Grausamkeit hervorgetan hatten, wurden von den Mandatsbehörden zum Tode verurteilt und gehängt. Ihnen wird in einem Arabisch-Lehrbuch gehuldigt und für ihre glorreichen Taten gedankt. Die größte Belohnung sei es, zum Märtyrer werden zu können. Ähnliche Szenen wie in Hebron spielten sich einige Tage später in Safed ab. In einem nur 20 Minuten dauernden Angriff ermordeten Araber 18 Juden und verletzten rund 80 weitere. Erst nach 2 Tagen des arabischen Plünderns und Brandschatzens, bei dem weitere Juden ermordet wurden, gelang es den britischen Ordnungskräften, die Gewalt in der Stadt zu beenden. Diese Gräueltaten verstecken sich hinter der vergleichsweise harmlos klingenden Bezeichnung Al-Burak-Aufstand. Das bestialische Niedermetzeln von völlig unschuldigen Männern, Frauen und Kindern ist für das palästinensische Sozialkundebuch aber nichts weiter als die, Zitat, natürliche und legitime Ausübung des palästinensischen Rechts auf bewaffneten Widerstand. Die zionistische Besatzung wird mit dem Jahr 1948 verbunden, also mit der Gründung Israels und nicht etwa erst mit der Besatzung des Gazastreifens und des Westjordanlands, die erst 19 Jahre später im Sechstagekrieg erfolgte.
Unter den zahlreichen Terroranschlägen, die von den Teilorganisationen der PLO seit Ende der 1960er Jahre auf der ganzen Welt verübt wurden, heben die palästinensischen Schulbücher ausgerechnet einige der blutigsten hervor, um sie als Teil der heldenhaften Geschichte des Kampfes gegen die Zionisten zu präsentieren. Der Widerstand, so lehrt ein Geschichtebuch, habe sich vieler Methoden bedient, um die zionistische Besatzung zu bekämpfen. Dazu habe der Guerillakampf ebenso gehört wie der Versuch, zionistische Interessen im Ausland zu treffen, wie zum Beispiel bei der Operation in München im Jahr 1972. Gemeint ist hier die Geiselnahme im Olympischen Dorf, bei der 11 Mitglieder des israelischen Olympiateams ermordet und ein deutscher Polizeibeamter getötet wurden. Wie erst Jahrzehnte später öffentlich bekannt wurde, wurden die Geiseln von den palästinensischen Attentätern brutal misshandelt. Der erschossene Ringer Josef Romano, der sich den Terroristen in den Weg gestellt hatte, wurde etwa vor den Augen der übrigen Geiseln kastriert. Ein weiteres Beispiel für die Art von Operationen gegen zionistische Ziele, die in den Schulbüchern hervorgehoben werden, ist ein Blutbad, das palästinensische Terroristen am 17. Dezember 1973 am Flughafen von Rom anrichteten. 5 palästinensische Terroristen eröffneten zuerst im Terminalgebäude das Feuer aus Maschinenpistolen und töteten dabei 2 Personen. Dann stürmten sie über das Rollfeld auf eine auf den Start wartende Pan-Am-Maschine, die sie mit Phosphor und anderen Handgranaten in Brand setzten. Von den insgesamt 177 Menschen an Bord wurden 30 getötet. Die Attentäter verschleppten sodann mehrere italienische und deutsche Flugbegleiter in eine Lufthansa-Maschine, wobei sie 2 weitere Personen ermordeten. Auf Umwegen über Athen und Damaskus gelangte der Flug nach Kuwait, wo die Aktion zu Ende ging. Bis dahin hatte die Operation gegen zionistische Ziele, wie das Schulbuch das Blutvergießen nennt, völlig unschuldige Menschen das Leben gekostet, die allesamt nichts mit Israel und dem palästinensisch-israelischen Konflikt zu tun gehabt hatten. In keinem der palästinensischen Schulbücher findet sich auch nur ein einziges Wort der Kritik an den zahlreichen, durch nichts zu rechtfertigenden Attacken auf unbeteiligte Zivilisten in aller Welt.
Die Glorifizierung des blutigen Terrors und die Verehrung der darin involvierten Mörder finden ihren Höhepunkt in der Lobpreisung von Dalal al-Mughrabi, die 1978 den bis zu diesem Zeitpunkt schwerwiegendsten Terroranschlag in Israel anführte. Beim sogenannten Küstenstraßenmassaker wurden 37 israelische Zivilisten getötet, darunter 10 Kinder, 76 weitere Personen wurden verletzt. Die von Mughrabi geleiteten Terroristen fuhren mit einem Boot vom Libanon nach Israel. Am Strand angekommen, töteten sie eine amerikanische Touristin. Dann kaperten sie ein Taxi, dessen Insassen sie ermordeten, warfen Handgranaten auf die Autos auf der Küstenstraße und überfielen zwei Busse, bis sie an einer Straßensperre endlich aufgehalten werden konnten. Bei dem Schusswechsel starben 9 Mitglieder des Terrorkommandos, darunter auch Mughrabi. Im Arabischunterricht bekommen palästinensische Schüler über einem großen Porträtfoto von ihr zu lesen.
Unsere palästinensische Geschichte ist voll von Namen von Märtyrern, die ihr Leben für das Vaterland geopfert haben. Unter ihnen ist die Märtyrerin Dalal al-Mughrabi, die mit ihrem Kampf ein Bild der Herausforderung und des Heldentums gezeichnet hat, das ihr Andenken in unseren Herzen und Köpfen unsterblich gemacht hat.
Mughrabi wird neben Al-Qassam, Yasser Arafat und anderen zu den Märtyrern gezählt, denen alle nacheifern sollten.
Die Opfer und die Heldentaten, die sie darbrachten, dienten nicht der persönlichen Bereicherung. Sie hinterließen weder Reichtum noch Immobilien, denn alles, was sie taten, geschah für ihren Glauben, ihre Völker und ihre Heimatländer. Deshalb verdienen sie es, als Helden bezeichnet und von der Geschichte verewigt zu werden. Ein Hoch auf sie und nieder mit den Feiglingen.
Zumindest was Arafat betrifft, liegt die Huldigung nebenbei bemerkt komplett daneben. Er verließ diese Welt als Milliardär.
Neben den bereits erläuterten Bereichen konzentriert sich die auf den fortdauernden Kampf gegen Israel fokussierte Ideologie in den palästinensischen Schulbüchern vor allem auf 3 Themen, die sich in nahezu unzähligen Variationen durch die Lehrbücher verschiedener Fächer ziehen: den arabisch-islamischen Alleinanspruch auf Jerusalem, den ständigen Verweis auf palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen und die Betonung eines uneingeschränkten Rückkehrrechts aller palästinensischen Flüchtlinge. Der grundlegende Zugang der Schulbücher zum Thema Jerusalem ist in einem Lehrbuch über nationale und soziale Erziehung dargelegt, in dem es kurz und bündig heißt: Jerusalem ist eine arabische Stadt, die von unseren arabischen Vorfahren vor Tausenden von Jahren erbaut wurde. Jerusalem ist eine heilige Stadt für Muslime und Christen. Seit dem Beginn der zionistischen Besatzung würden palästinensische archäologische Funde gestohlen, da die Zionisten versuchten, sowohl das materielle als auch das moralische Kulturerbe zu stehlen. Ziel sei es, die arabische und islamische Identität auszulöschen bzw. das palästinensische Erbe zu liquidieren. Von diesen finsteren Absichten sei insbesondere Jerusalem betroffen. Einen jüdischen Tempel habe es am Tempelberg nie gegeben. Hier versuchen die Schulbücher Tatsachen zu leugnen, die früher selbst in muslimischen und arabisch-nationalistischen Kreisen als selbstverständlich galten. So veröffentlichte der oberste muslimische Rat in Jerusalem im Jahr 1924 eine Broschüre. Darin heißt es:
Der Platz, also der Tempelberg, ist einer der ältesten der Welt. Seine Heiligkeit stammt aus frühesten, vielleicht prähistorischen Zeiten. Seine Übereinstimmung mit dem Platz des Tempels von Salomon steht außer Zweifel. Das ist auch der Ort, an dem nach dem allgemeinen Glauben David einen Altar für den Herrn baute und ihm Brandopfer und Heilsopfer darbrachte.
Als diese Zeilen veröffentlicht wurden, wurde der oberste muslimische Rat von niemand Geringerem geleitet als dem Mufti von Jerusalem und späteren Nazi-Kollaborateur Amin el-Husseini. Selbst für diesen eingefleischten Antisemiten stand außer Frage, dass es sich beim Haram asch-Sharif, dem edlen Heiligtum, um den ehemaligen jüdischen Tempelberg handelt. Heute heißt es in den Schulbüchern, sei es die Aufgabe der Palästinenser, die Verjudung Jerusalems zu stoppen, bis sie eines Tages befreit werde. Die angestrebte Rückeroberung Jerusalems ist keinesfalls metaphorisch gemeint. Was dazu nötig ist, bekommen schon 9-Jährige mittels eines Gedichts gelehrt.
Ich gelobe, mein Blut zu opfern, um das Land zu tränken, und werde dem Usurpator meines Landes vernichten und die Überreste der Ausländer auslöschen. O Land der Al-Aqsa und des Haram al-Sharif, o Wiege der Ritterlichkeit und der Großzügigkeit, Geduld, der Sieg ist unser, die Morgendämmerung bricht über die Unterdrückung herein.
Das heilige Jerusalem, so lernen etwas ältere Schüler, werde den Abschaum der Fremden und Heuchler ausspucken. Schließlich gehe es darum, die Stadt und die Al-Aqsa-Moschee aus der Faust des Unglaubens und von den Helfern des Satans zu befreien. Der in den Schulbüchern propagierte Kampf gegen Israel geht nicht nur mit der Lobpreisung von Gewalt und Märtyrertum einher, sondern auch mit der Glorifizierung der Gefangenen, zu denen die Schüler aufschauen und denen sie nacheifern sollen. Die Passagen über die Häftlinge sind oftmals versehen mit Gräuelgeschichten über die angeblich unmenschliche Art ihrer Behandlung. Nirgends wird darauf eingegangen, welche Taten diejenigen begangen haben, die langjährige Haftstrafen in Israel verbüßen, denn das gezeichnete Bild ist recht simpel. Die verbrecherische Besatzung nehme nicht nur gefangen, wer Widerstand leiste, sondern willkürlich und massenhaft unschuldige Palästinenser, bevorzugt Frauen und Kinder. Einmal in der Gewalt der Zionisten warte auf die Menschen ein übles Schicksal. Dazu gehörten auch verbotene Verhör- und Foltermethoden. Infolge der unmenschlichen Behandlung seien Gefangene an Folter gestorben und Märtyrer geworden, und viele Gefangene hätten chronische Krankheiten und dauerhafte Behinderungen erlitten. Auch Hunger werde offenbar gezielt eingesetzt, und die Häftlinge würden unter allgemeiner Schwäche und Unterernährung leiden. Die besondere Belastung, welche die Familien durch die unmenschliche Behandlung der Gefangenen erleiden würden, mache die Solidarität mit ihnen zu einem dringenden Gebot. Schon Neunjährigen wird daher der Merksatz beigebracht: Es ist unsere Aufgabe, die Häftlinge und ihre Eltern zu unterstützen, die Gefangenen zu besuchen, in den Schulen über sie zu sprechen und am Nationalfeiertag Solidarität zu zeigen. Bereits in der ersten Schulstufe, als Sechsjährige also, werden die Kinder aufgefordert, die Namen der Gefängnisse der Okkupation aufzuzählen. In der dritten Klasse bekommen die Schulkinder im Mathematikunterricht folgende Aufgabe gestellt. 2014 war die Zahl der Häftlinge 6500. 2015 waren es 6800. In welchem Jahr war die Zahl der Häftlinge größer? Und in einem Kapitel über Chemie werden die Schüler aufgefordert, über den folgenden Satz nachzudenken. Wasser und Salz halten die palästinensischen Gefangenen am Leben, während sie den Kampf der leeren Gedärme führen. Gemeint ist ein Hungerstreik. Der Stellenwert des Themas der Gefangenen in den Schulbüchern spiegelt die Bedeutung wider, welche die palästinensische Autonomiebehörde den Häftlingen beimisst. Nach wie vor zahlt man hunderte Millionen Euro jährlich an palästinensische Terroristen, die in israelischer Haft sitzen, beziehungsweise an die Hinterbliebenen von getöteten Terroristen. Im Jahr 2019 waren es mehr als 290 Millionen Euro. Die Logik dahinter ist gleichermaßen einfach wie mörderisch. Je blutiger ein Anschlag war, umso mehr Geld gibt es dafür. Die palästinensische Autonomiebehörde zahlt buchstäblich Belohnungen für tödlichen Terror, während sie die Schulkinder indoktriniert, die Mörder als Helden zu feiern.
Das dritte in den Schulbüchern immer wiederkehrende Thema ist das der palästinensischen Flüchtlinge und deren angebliches Rückkehrrecht. An etlichen Stellen wird erörtert, wie die Palästinenser 1948, dem Jahr der Nakba-Katastrophe, zu Flüchtlingen geworden seien, wobei die dargebotene Geschichte mit den realen historischen Ereignissen und der tatsächlichen Entstehung des palästinensischen Flüchtlingsproblems wenig zu tun hat. Auch hier ist alles recht simpel. Die Gründung des namentlich nicht genannten Staates Israel sei eine groß angelegte internationale Verschwörung gegen die Araber gewesen, bei der die Briten mit den Zionisten konspiriert hätten. Die Eindringlinge hätten gemordet, geplündert, vergewaltigt, vertrieben und Eigentum zerstört, um die Palästinenser auszulöschen. In einem Lehrbuch für die vierte Klasse hört sich das zum Beispiel so an, dass ein Enkel seinen Großvater fragt, warum die Menschen damals die Heimatstadt verlassen hätten, worauf der Opa antwortet: Früher lebten wir sicher, aber die zionistischen Besatzer umzingelten uns, töteten viele von uns und vertrieben uns 1948 aus unserem Land. Zahlreiche Schilderungen beschreiben das Drama der Vertreibung. Eine Großmutter erzählt in einem libanesischen Flüchtlingslager, wie sie einst in Jaffa mit ihren Freundinnen gespielt und Stoffpuppen gebastelt habe, als die zionistischen Banden eingefallen seien und die Familie flüchten habe müssen. Die Schüler werden ermuntert, das Recht auf Rückkehr einzufordern, das verbürgt sei. Nirgendwo wird in den Schulbüchern auch nur angedeutet, dass es für das palästinensische Flüchtlingsproblem andere Lösungsmöglichkeiten geben könnte. Das Rückkehrrecht wird durchgängig als einzig gang, ja denkbarer Weg präsentiert. Hält man sich vor Augen, dass der Flüchtlingsstatus von Palästinensern, anders als bei allen anderen Flüchtlingen weltweit, von Generation zu Generation vererbt wird und daher mittlerweile über 5,5 Millionen Palästinenser als Flüchtlinge gelten, ist nicht schwer zu erkennen, worauf die geforderte vollständige Rückkehr hinausläuft, auf die Rückabwicklung der Gründung Israels, also die Beseitigung des jüdischen Staats.
In einem Mathematikbuch für die 4. Schulstufe findet sich neben einem Foto, auf dem mehrere in palästinensische Flaggen gehüllte Särge vor einer Menschenmenge getragen werden, Folgendes: Die Zahl der Märtyrer der ersten Intifada, der Intifada der Steine, beträgt 1392. Die Zahl der Märtyrer der Al-Aqsa-Intifada beträgt 4673. Wie hoch ist die Zahl der Märtyrer der beiden Intifadas? Rechnen lernen die Schüler nicht nur anhand von Märtyrern. Auch palästinensische Gefangene in israelischen Haftanstalten sind, wie wir bereits gehört haben, beliebte Beispiele. Auch das Dividieren wird an Beispielen geübt, die durch Politik, Gewalt und Tod charakterisiert sind. Zusammenfassend lässt sich nun anhand der vorangegangenen Beispiele sagen, dass palästinensische Schüler mit den von der palästinensischen Autonomiebehörde herausgegebenen Schulbüchern in einer Art und Weise indoktriniert werden, die mit einer Erziehung zu Frieden, Koexistenz, gewaltfreier Konfliktlösung und Toleranz wenig zu tun hat. Und die Ideologie, mit der palästinensische Schüler indoktriniert werden, entspricht exakt jener, die von der PLO in ihrer Grundsatzerklärung dargelegt wurde.
Doch als diese vor bald 60 Jahren niedergeschrieben wurde, war die PLO kein anerkannter und als legitim erachteter internationaler Akteur, sondern schlicht der Dachverband einer Reihe von Terrororganisationen, die sich allesamt dem bewaffneten Kampf zur Vernichtung des jüdischen Staates verschrieben hatten und gerade damit begannen, sich mit blutigen Terroranschlägen auf der internationalen Bühne einen Namen zu machen. Analysiert man nüchtern, was palästinensischen Kindern gelehrt wird, so werden all die Behauptungen Lügen gestraft, die besagen, dass die PLO sich seit den 1960er Jahren fundamental geändert, Israel anerkannt, der Gewalt abgeschworen, ihre kriegerische Charta adaptiert und sich auf dem Weg zum Frieden, zum Ausgleich und zur Koexistenz mit Israel begeben habe. Buchstäblich nichts davon findet in den heutigen Schulbüchern der palästinensischen Autonomiebehörde Niederschlag. Der Unterschied ist: Die Autonomiebehörde wird mit hunderten Millionen Dollar jährlich von der Europäischen Union finanziert. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind seit rund 30 Jahren die mit Abstand größten Geldgeber. Dazu kommen noch Dutzende Millionen, die der UNRWA gezahlt werden, dem allein für Palästinenser zuständigen Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Gemeinsam finanzieren diese Gelder ein palästinensisches Schulsystem, in dem die ihm anvertrauten Kinder systematisch zum Hass auf Israel und zur Gewalt gegen die zionistisch-jüdische Besatzung erzogen werden. Während europäische Politiker sich in Sonntagsreden zum Frieden und zur Sicherung von Israels Existenz bekennen, schütten sie gleichzeitig Jahr für Jahr Gelder aus, mit denen die vermeintlich moderate Führung der Palästinenser am exakten Gegenteil arbeitet.
Die vollständige Version dieses Dossiers können Sie in der Druckversion kostenfrei bestellen oder von menawatch.com downloaden. Aktuelle Entwicklungen und ausführliche Informationen zu den in den Podcasts behandelten Themen finden Sie ebenfalls auf menawatch.com.